Geschätzte Damen und Herren, wir würden in der Traktandenliste weiterfahren. Wir sind auf Traktandum 2.4. Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat zum Kredit 14-jährig vom alten Sustenweg in der Gemeinde Wassen. Wir kommen zum Eintreten. Da darf ich das Wort geben an Theophil Zurfluh als Präsident der Justizkommission.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Justizkommission hat an der Kommissionssitzung vom 11. Januar 2016 die Vorlage zum Kredit für die Sanierung Alter Sustenweg in der Gemeinde Wassen beraten. Gemeinsam mit der anwesenden Finanzkommission ist durch Frau Landammann, Dr. Heidi Skrake und Herr Schorsch Eich, Vorsteher Amt für Natur- und Heimatschutz, die Vorlage vorgestellt worden. Ausgangslage: Der alte Sustenweg von Wassen bis zur Passhöhe zählt zu den historischen Verkehrswegen von nationaler Bedeutung. Im Bundesinventar der historischen Verkehrswege in der Schweiz, IVS, ist er als Objekt mit historischem Verlauf und viel Substanz umschrieben. Gemäss der Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz soll derartige Objekt mit ihrer ganzen Substanz ungeschmälert erhalten werden. Im kantonalen Wanderwegplan ist der alte Sustenweg als Hauptwanderweg klassiert. Die Wegoberfläche vom alten Sustenweg ist durchwegs in einem guten Zustand. Einige wegbegleitende Trockenmauern von ca. 1500 m Laufmeter sind sanierungsbedürftig und drohen zu zerfallen. Auf diesen Teilabschnitt besteht Einsturzgefahr. Neben den Trockenmauern sind weitere Massnahmen vorgesehen, wie Sanierung, Neuanlage oder Ersatz der Entwässerungsrinne, Sanierung von bestehenden Brücken, außerordentliche Unterhaltsarbeiten, das ist eine Pflasterung bei der Kapelle zu Fernigen, und Aufwertung von wegbegleitenden Elementen in Holzzäunen. Kostenfolge: Bei den Hauptwanderwegen wie der alte Sustenweg sind die Unterhaltskosten nach Abzug von allfälligen Bundesbeiträgen grundsätzlich vom Kanton zu tragen. Im vorliegenden Fall kommen jedoch einzelne Streckenabschnitte für die Land- und Altwirtschaft als Fahrweg, als Erschließungsfunktion zu. Für den Kostenteiler ist deshalb Artikel 14 Kantonal Fuß- und Wanderweggesetz maßgebend, wonach die übrigen Strassenfunktionen angemessen zu berücksichtigen sind. Geschützt darauf sind die Vorlagen Kostenbeteiligung von der Einwohnergemeinde Wassen und der Kooperation Uri vor. Die projektierten Massnahmen verursachen Gesamtkosten von 580.176 Franken. Trägerschaft für die Projektfinanzierung sieht folgende Verteilschlüssel vor: Bund, IVS-Fachstelle 45%, Fonds Landschaft Schweiz 20%, Gemeinde Wasser und Kooperation Uri je 5%, Beiträge Dritten 5% und Restkostenfinanzierung Kanton 20%. Bisher sind noch keine Zusicherungen vorhanden vom Fonds Landschaft Schweiz, Gemeinde Wasser, Kooperation, Uri und Beitrag Dritten. Wird der Kostenbeitrag von 116.031 Franken gesprochen, so sollten eigentlich die übrigen Beiträge ebenfalls zugesprochen werden. Von den Kommissionsmitgliedern sind zu der Ausführung einige Fragen gestellt worden. Das eine ist wegen Drittleistungen. Drittleistungen können sowohl vom Zivilschutz als auch von Bauern ausgeführt werden. Dadurch können die Kosten tiefer gehalten werden. Bautechnisch heikle Mauern müssen aber durch lokale Baufirmen ausgeführt werden. Und für die Sanierung vom alten Sustenweg ist im Budget 2016 150.000 Franken eingestellt. Da die Kosten jetzt tiefer ausfallen, wird sich auch das Budgetkonto entsprechend reduzieren. Also es ist nicht vorgesehen, mit dem Rest noch etwas anderes zu finanzieren. Nach der Info ist die Beratung von der JuKo und der FiKo in getrennten Sitzungen weitergeführt worden. Die Mitbericht FICO. Die FICO hat in der Beratung beschlossen, keinen schriftlichen Mitbericht zu erstellen. Da der Betrag für die Sanierung im alten Sustenweg bereits im Budget 2016 enthalten ist. Der Auftrag von der FICO ist von der Protokollschreiberin Kirstin Arnold an die JUKO mündlich informiert worden. Detailberatung. Das Eintreten auf die Vorlage in der JUKO ist einstimmig beschlossen worden. Da die Informationen so gut waren, ist eigentlich die Detailberatung ziemlich zügig durchgegangen. Es sind keine weiteren Fragen auftaucht. In der Schlussabstimmung ist der Antrag von der Regierung, vom Regierungsrat einstimmig zugestimmt worden. Ich möchte Frau Landemann, Dr. Heidi Skraken, Dr. Emanuel Strub, Generalsekretariat Justizdirektion, George Eich, Vorsteher Amt für Natur- und Heimatschutz sowie meinen Kommissionsmitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Beratung des Geschäfts danken. Für das Stellen des Protokolls möchte ich Nadia Schuler den Dank aussprechen. Merci für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, das Eintreten ist soweit offen. Wer verlangt Diskussion? Landrat Alf Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, es passiert ja selten, aber in dem Fall sind sich offensichtlich alle Fraktionen einig, dass die Sanierung vom alten Sustenweg eine gute Sache ist. Ich brauche darum inhaltlich kein Wort mehr zu verlieren. Ich tue Ihnen im Auftrag von allen Fraktionen eintreten und Zustimmung zum Kredit beantragen. Danke.
Danke. Ich frage gleich noch, sind noch Wortmeldungen zum Eintreten aus dem Rat? Nicht. Frau Landrätin Vreni Walker, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der Kanton Uri hat der Gemeinde Wassen den alten Sustenweg 2008 schon aus Geschenk überreichen. Die Gemeinde hat sich zwar gesträubt gegen das grosse Geschenk, aber sie hat es dann dennoch angenommen. Der historische Wanderweg wird nach Übernahme von der Gemeinde ein teures Geschenk werden. Nach langen Verhandlungen haben wir zugesagt und hoffen euch wieder weiter auf Unterstützung. Der alljährliche Unterhalt wird sicher schon gemeistert, damit mehr der Weg bewirtschaftet wird und die Benutzer mit Gebühren belastet werden. Was wird, wenn später Trockenmauern oder die Brücken nicht mehr standhalten? Wie wird die Kosten auf sich nehmen? Die Gemeinde kann sicher die Lasten nicht allein tragen. Wir sehen ja heute, wie gross der Kredit ist für die Sanierungen von den Mauern und dem Wanderweg. Gemäss Artikel 8 vom Gesetz über Fuss- und Wanderweg sind die historischen Wanderwege vom Kanton zu unterhalten. Damit die Gemeinde Wassen den historischen Sustenweg in einem guten Zustand kann übernehmen, bitte ich Sie, dem Kredit zuzustimmen.
Danke, wird zum Eintreten das Wort weiterverlangt aus dem Rat. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gilt das Wort Frau Landam jetzt gerade.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre wohlwollenden Worte und für Ihr Eintreten. Wir wissen, der Kanton Uri ist ja ein Wanderwegparadies, Naturparadies und reich gesegnet mit historischen Weg und Strassen. Und da am Susten haben wir ganz ein besonders Kleinod. Wir haben Teil vom alten Saumweg aus dem 17. Jahrhundert teilweise noch vorhanden, leider nicht mehr viel. Und wir haben vor allem die Strasse von 1811, die wir jetzt dann sanieren, wie es euch die Frau Landrätin gesagt hat. Das ist ein Projekt, das außerordentlich wertvoll ist. Und warum ich das Wort ergriffen habe, hat mit dem Heftchen zu tun. Das ist Wege und Geschichte. Das ist eine Zeitschrift von der Via Storia. Und das habe ich jetzt am Montag auf dem Tisch gehabt. Und da habe ich natürlich das durchgeblättert, schaue das immer an, weil es hochinteressant ist, und habe einen Artikel gefunden, und das ist jetzt Zufall, wo heisst, die Sustenpassstraße und die Grossglockner Hochalpenstraße, zwei Strassenbaudenkmäler im Vergleich. Und ich werde Ihnen ein bisschen erzählen, was da drin steht, damit wir uns noch mehr bewusst sind, was wir für grosse Schätze, gerade im Bereich von historischen Strassen, haben. Der Grossglockner Straße, ich weiss nicht, ob Sie die auch schon gefahren sind, die ist ja in Österreich. Die beiden Strassen haben Gemeinsamkeiten. Beide sind so ein bisschen in der gleichen Zeit gebaut worden. Die sind ganz sorgsam eingepasst worden in die Landschaft, beide. Und zwar mit der Idee, dass man das Reiseerlebnis steigern kann. Und es sind beides Kunstwerke mit bewusst geplanten Tunnel, Brücken, Kehren usw. Aber die haben ganz unterschiedliche Entwicklungen gemacht, die zwei Strassen. Der Grossglockner, die Hochalpenstrasse, da fahren heute im Jahr bis zu 1 Million Besucher durch. Das ist die meistbesuchte Tourismusattraktion in Österreich. Und man zahlt in diesem Maut. Also da muss man etwas zahlen, wenn man drüber wird. Das zahlt man gerne, oder? Weil das ist so hochinteressant. Der Sostenpassstrasse ist eröffnet worden am 7. September 1946. An diesem Tag sind 15'000 Fahrzeuge über die Strasse gefahren, der Eröffnung. Das sind 1/8 von allen immatrikulierten Fahrzeugen in der Schweiz gewesen. Die sind dort durch und haben das genossen, und das war auch die Idee gewesen. Und heute haben wir in der touristischen Wertschöpfung, wenn wir vergleichen mit dem Grossglockner, können wir nicht mithalten. Der Grossglockner, die haben dort eine Hochalpenstrasse AG gegründet, schon im so 40 umeinander. Das ist Bundesländer plus Österreich. Und sie haben vor allem Infrastruktur daran gebaut. Also sie haben Rastplätze gemacht, sie haben Übernachtungsmöglichkeiten, die sie zur Verfügung stellen, sie haben Infrastruktureinrichtungen, sie haben Themenweg und so weiter. Der Nationalpark Hohe Tauern kommt noch dazu, dass das Ganze überlagert wird. Und es ist eine Modellregion vom nachhaltigen Tourismus. Für die Sostenstrasse ist eigentlich die Idee vom Grossglockner dazumal ein Vorbild gewesen. Man wollte den alpinen Tourismus fördern und dazumal schon die wirtschaftliche Entwicklung der Randgebiete fördern. Man muss sich vorstellen, 1946. Und man hat die Linienführung im Susten so gemacht, dass man immer wieder spektakuläre Ausblicke auf die Landschaft hatte. Also man hat teilweise Tunnel extra an einem Ort angesetzt, dass wenn ich aus dem Tunnel rausfahre, ich einen wunderbaren Ausblick habe auf die Gegend. Man hat sogar künstliche Wasserfälle geschaffen. Ich gebe Ihnen nachher das Heftchen um. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Es hat einen Norden Wasserfall. Den hat man künstlich gemacht für das Reiseerlebnis. Und man hat eben, und das wird besonders wertvoll angeschaut, noch heute der Teil vom Saumpfad und die erste Fahrtstrasse von 1811, die wir jetzt dann ja renovieren. Die unterschiedliche touristische Entwicklung ist passiert. Sonst hat ja nie die Besucherzahlen, ob man sie will, ist die zweite Frage, die ich jetzt nicht diskutieren, wie der Grossglockner, aber weil sie eben dort die Infrastrukturbauten gemacht haben, ist das so ein unglaubliches Besuchermagnet. Also etwas wahnsinnig Wichtiges für den Tourismus in Österreich. Und dann, besonders schön am Schluss, sagt die Studie da, der Vergleich, wenn man das Potenzial von diesen beiden Verkehrslandschaften anschaut, dann liegen die Vorteile der Schönheit, der Gestaltung der Strasse bei der Sostenstrasse, vor allem eben, weil wir zwei gut erhaltene historische Verkehrswege haben, die sie ja jetzt heute, so hoffe ich, Geld werden einsetzen. Und ich freue mich, wenn wir im Kanton Uri zu diesen Themen IVS-Wege, historische Verkehrswege, uns Gedanken und weitere Überlegungen machen, wie wir daraus Nutzen ziehen können, gerade in Bezug, wie es eigentlich vorgesehen war 1946 für die Entwicklung von Regionen, die jetzt nicht gerade im Zentrum liegen. Also ein sehr schöner Artikel, sehr interessanter Artikel und passt gerade wunderbar zu unserem Geschäft. Und wenn Sie wollen, können Sie gern sich bei mir melden. Ich tue Ihnen den selbstverständlich kopieren, wenn Sie wollen. Aber ich gebe Ihnen vielleicht um, dass Sie mal dort der inszenierte Wasserfall gesehen im Susten, den man gemacht hat. Danke Ihnen für die Zeit.
Besten Dank. Das Eintreten ist unbestritten, somit gilt es als beschlossen. Wir gehen in die Detailberatung. Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat vom 7. Dezember 2015, Seite 1, Punkt 1, Ausgangslage, Punkt 2, Projektbeschreib, Seite 2, Punkt 3, Kostenfolgen, Seite 3, Punkt 4, separate Kreditvorlage und Punkt 5, der Antrag. Wenn dann keine Wortmeldungen mehr verlangt werden, käme ich zur Abstimmung. Ich schlage Ihnen vor, es sind drei Anträge formuliert. Ich schlage Ihnen vor, dass wir hier da in globo abstimmen. Sind Sie mit dem einverstanden? Das scheint der Fall zu sein. Dann würden wir, wie es der Regierungsrat beantragt hat, am Landrat folgenden Beschluss fassen. Punkt 1. Für die Sanierung vom alten Sustenweg in der Gemeinde Wassen wird ein Nettoverpflichtungskredit von 120'000 Franken bewilligt. Der Kredit wird im Konto so und so bei Hauptwanderweg belastet. Punkt 2. Die Auszahlung des Kantonsbeitrags steht unter dem Vorbehalt, dass die gesicherte Finanzierung des Projekts gewährleistet ist. Und Punkt 3. Mit dem Vollzug wird der Regierungsrat beauftragt. Wer an diesen Anträgen zustimmen will, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, Minus. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 60-0 den Kredit stattgegeben. Wir gehen weiter in der Traktandenliste. Traktandum 3, Bericht vom Regierungsrat, ist ja am Morgen abtraktandiert worden. Dann kommen wir zum Punkt 4, parlamentarische Vorstösse. 4.1, Motion Selin Huber-Altdorf zur Schaffung von einer Rechtsgrundlage für eine nachhaltige Finanzierung von regionalen Sport- und Freizeitanlagen. Frau Huber, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung dieser Motion und nehme auch im Sinne der Zweitunterzeichnenden und damit insbesondere im Sinne der jungen CVP gerne Stellung zu dem. Vorab möchte ich gerne einen Auftrag vom Kanton aus Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung über die Förderung des Sports erinnern. Der Kanton legt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Organisationen, die sich der Sportförderung widmen, die Grundlagen für eine zukunftsgerichtete Sportanlagepolitik fest. Diesen Auftrag hat der Regierungsrat leider bis heute nicht wahrgenommen und er hat es verpasst, die wichtigen Aufgaben auch für die Jugend- und Sportförderung an die Hand zu nehmen. Die heutige Traktandenliste dieser Session hat exemplarisch aufgezeigt, dass dringender Handlungsbedarf im Bereich der langfristigen Finanzierung von Sport- und Freizeitanlagen, die eine übergeordnete Bedeutung für die Gemeinden und damit vor allem auch für den Kanton Uri aufweisen, bestehen. So müssen wir aufgrund der Dringlichkeit heute ein Gesetz über das Schwimmbad verabschieden bzw. nächstes Mal, wobei auch die Regierung dieser Vorlage den Vorwurf der Präjudizierung nicht absprechen kann. Und trotzdem kann das Gesetz auch zukünftig nicht wirklich an anderen Infrastrukturen gerecht werden können. Wir verabschieden einen Sanierungskredit für das Theater Uri, der sicherlich nicht der letzte sein wird. Ich prophezeie heute und hier, dass wir in weiter Ferne auch mit anderen Infrastrukturen nicht drum herum werden kommen, sobald es dann wieder mal dringlich ist, über eine Spezialgesetzgebung müssen zu diskutieren. Die gleichen Probleme werden sich langfristig auch auf weitere Infrastrukturen auswirken und dazu führen, dass wir wie beim Schwimmbad nur noch zu planlosen Brandlöschern werden. In schöner Regelmäßigkeit dürfen wir über solche Kreditvorlagen abstimmen, die erstens mal einen grossen administrativen und vor allem auch einen finanziellen Aufwand für die Verwaltung bedeutet und den Betreiber von wichtigen Infrastrukturen keine langfristige Planung ermöglichen. Dass sie zuletzt eben immer wieder auf den Goodwill vom Landrat und auch von der Bevölkerung im Rahmen einer Kreditgenehmigung angewiesen sind. Das entspricht meines Erachtens keiner weitsichtigen und strategisch nachhaltigen Politik. Es kann und darf nicht sein, dass wir für einzelne Infrastrukturen Gesetze erarbeiten müssen,
dabei präjudizielle Strukturen schaffen, die sich langfristig negativ auf Kantonsfinanzen auswirken könnten. Wir müssen im Sinne der Rechtssicherheit, aber auch um die Gemeinde und den Kanton in seiner finanziellen Planung zu stärken, endlich ein Rahmengesetz erarbeiten, das einer vernünftigen Gesamtstrategie gerecht wird und was uns auch erlaubt, an anderen Freizeit- und Sportanlagen, die einen Mehrwert für den ganzen Kanton Uri bieten, finanziell in Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Gemeinden langfristig zu erhalten. Auch für Entwicklungschancen von möglichen zukünftigen Freizeit- und Sportinfrastrukturen, die von regionaler Bedeutung sind, ist es unabdingbar, uns endlich mit einer Gesamtstrategie auseinanderzusetzen, die auch im Sinn der Kind- und Jugendförderung und insbesondere auch der Sportförderung ermöglicht, optimale finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, um uns auch in Zukunft weiterzuentwickeln. Mir ist absolut bewusst, dass das eine herausfordernde Aufgabe ist und viele Diskussionen zwischen den Kantonen, den Gemeinden, aber auch vor allem den Betreibern von wichtigen Infrastrukturen sowie auch den Nutzerinnen und Nutzern zur Folge haben muss und auch wird. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir gemeinsam aufgrund von Vernehmlassungen, allfälligen Workshops und damit auch tragbare Lösungen können erarbeiten können, die sich schlussendlich aufgrund von einer sinnvollen Gesamtstrategie positiv auf unsere wichtigen Freizeit- und Sportanlagen, aber auch positiv auf unseren Finanzhaushalt, positiv auf unseren Zusammenhalt im Kanton und auch unter Gemeinden und nicht zuletzt auch positiv auf die Standortattraktivität von unserem Kanton werden auswirken. Vor dem Hintergrund, dass dem Regierungsrat der Handlungsbedarf in dieser Angelegenheit eigentlich schon seit Jahren bekannt ist, aber bereits auf Basis der Erarbeitung von dem Schwimmbadfinanzierungsgesetz viele Erfahrungen haben können gesammelt werden und sich nicht zuletzt allen aufgrund von der Beantwortung von dieser Motion, aber auch von der Motion Holzgang wohl schon bekannt ist, mit welcher Meinung die Beantwortung das von einem allfälligen Postulat wird prägt sein, erachten wir es als wenig zielführend, das Ganze einfach als Postulat zu überweisen. Es ist endlich an der Zeit, mit einem Rahmengesetz eine Gesamtstrategie zu erarbeiten, wo wir zukünftig auch wissen, wie wir mit Sport- und Freizeitanlagen, die für den ganzen Kanton Uri eine Wichtigkeit haben, auch finanziell weiterverfahren wollen. In dem Sinn bitte ich Sie, die Motion nicht als Postulat zu überweisen, sondern als Motion erheblich zu erklären. Besten Dank.
Danke. Die Diskussion ist weiter offen zu diesem Geschäft. Wird aus dem Rat Diskussion verlangt? Landrat Thomas Huiler, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, der Regierungsrat will nicht, dass die Motion von der Kollegin Huber erheblich erklärt wird. Er ist aber bereit, den Vorstoß als Postulat entgegenzunehmen. Wir fragen uns, für was? Das in der Motion thematisierte Problem muss jetzt gelöst werden. Dafür braucht es keine Extra-Runde, keinen neuen Bericht und kein Postulat. Einzig beim Titel könnte man vielleicht eine redaktionelle Änderung machen, wenn man besser von regionalen Sportanlagen und Kulturinstitutionen reden würde. Die kommen ja vor in der Motion. Unsere Fraktion wird für die Beibehaltung der Motion und gegen die Umwandlung in ein Postulat stimmen. Danke.
Danke. Das Wort geht an Frau Landrätin Petra Simmen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die SVP-Fraktion hat die Motion auch beraten. Grossmehrheitlich ist unsere Fraktion der Meinung, dass der Ansatz dieser Motion unterstützungswürdig wäre. Wenn sich das geforderte Rahmengesetz auf die nachhaltige Finanzierung auf die drei Objekte Schwimmbad Moosbad, Theater Uri und Kantonsbibliothek beschränken würde. Die Ausweitung aber auf alle Sport- und Freizeitanlagen von regionaler Bedeutung scheint uns weder sinnvoll, finanziell tragbar noch zielführend zu sein. Kurze Begründung dazu. Erstens, die Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden wäre nicht mehr klar definiert. Das heisst, wer bestimmt, für welche Anlagen innerhalb von welchen Gemeinden die Gesetzesgrundlage angewendet werden soll. Zweitens, da man davon ausgehen kann, dass solche Investitionen kostenintensiv sind, stellt sich die Frage der längerfristigen finanziellen Tragbarkeit für die Allgemeinheit. Nicht zu unterschätzen in diesem Zusammenhang wären die allenfalls weiteren Begehrlichkeiten, die damit geweckt würden. Und drittens, im Hinblick auf die anstehenden Grossinvestitionen und denen vom Landrat damit zusammenhängenden Sparvorgaben an die Verwaltung, können wir uns, so ist die Meinung der SVP, solche zusätzlichen finanziellen Aufwendungen schlicht nicht leisten. Die SVP-Fraktion hat auch mehr zu verstehen, dass der Landrat einerseits Sparmassnahmen seitens der Regierung fordert und andererseits diese Ausgabenschere öffnet. Im Übrigen sollten wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht noch mehr mit ungewissen Ausgaben und Risiken aussetzen. Aus diesen Gründen wird die SVP-Fraktion an einer Überweisung als Motion nicht zustimmen.
Danke. Wird das Wort weiterverlangt? Landrat Rudi Kathrin.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, der FDP. Ich entschuldige mich selbstverständlich. Die FDP-Fraktion. Ich entschuldige mich für die Aussage. Die FDP-Fraktion war sehr erstaunt, wo wir den Bericht und Antrag vom Regierungsrat haben dürfen lesen, dass man diese wichtige Motion nicht als erheblich erklären soll. Ebenfalls, wie schon erwähnt, die Umwandlung in ein Postulat bringt wirklich nichts und kann weggelassen werden. Zudem ist ja der Bestandteil Postulat Bestandteil der Motion. Es ist wichtig, dass wir Infrastrukturanlagen regionaler und kantonaler Bedeutung jetzt unbedingt eine Rechtsgrundlage schaffen. Wir haben am Morgen lang genug diskutiert und ich glaube, es ist in allen Fraktionen erwähnt worden und auch auf der Regierungsbank hat man gesagt, dass das die Präjudizierung mit dem Schwimmbadgesetz nicht eine gute Sache ist für lange Zeit. Eigentlich wäre das richtige Vorgehen gewesen, zuerst das Rahmengesetz zu schaffen und dann auf Verordnungsstufe die einzelnen Projekte, die in die Bedeutung hineingehören, abzuhandeln. Die im Bericht vom Regierungsrat erwähnten kommunalen Projekte wie Schulanlagen, Sportanlagen usw. stellen sich unserer Ansicht nicht in die Rubrik von Infrastrukturanlagen regionaler und kantonaler Bedeutung und haben, glaube ich, mit dem Motiv dieser Motion auch nicht viel zu tun. Und zudem sind sie in öffentlicher Hand. Der Regierungsrat hat im 2012 bei der letzten Kreditsprechung vom Schwimmbad Alter klar erwähnt, dass ein verbindliches Rahmengesetz diesbezüglich jetzt muss geschaffen werden. Geschätzte Damen und Herren, es sind 4 Jahre seither und das Rahmengesetz ist halt noch nicht da. Die Projekte, die dort fallen oder fallen könnten und weitere, sind schon erwähnt worden, sollen Bestandteil sein von dieser Standardbestimmung. Es ist absolut elementar, dass die Aufrechterhaltung von solchen Anlagen, wie sie falls sie aus eigener Kraft nicht mehr existieren können und wirklich kantonaler und regionaler Bedeutung sind, mit finanziellen Rechtsgrundlagen soll Unterstützung gewährleistet werden können. Das Schwimmbadgesetz, falls es vom Landrat und vom Volk wirklich angenommen wird, darf nur vorübergehender Natur sein und soll dann in dem Rahmengesetz Platz finden. Damit finden es mir wichtig, dass wir heute die Motion von Selin Huber überweisen, respektive als erheblich erklären. Es ist zwingend notwendig, dass der Regierungsrat die Gesetzesgrundlagenschaffung jetzt und mit einer gewissen Weitsichtigkeit in die Hand nimmt.
Danke. Wird das Wort aus dem Rat weiterverlangt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wird das Wort von der Regierungsbank? Ja, Herr Bildungsdirektor.
Ja. Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, es ist ja nicht so, dass der Regierungsrat nicht auch die Situation so einschätzen tut, dass etwas gemacht werden muss. Aber er ist ja auch bereit, die aufgeworfenen Fragen und die Problemstellungen, die da genannt werden, zu prüfen und dem Landrat einen Bericht zu unterbreiten. Gestützt auf den Bericht wird er nachher dann schauen und entscheiden, ob überhaupt rechtliche Grundlagen geschaffen werden sollen. Und wie bereits auch bei der Beantwortung schon ausführlich dargelegt worden ist, wenn wir zuerst eine Auslegeordnung machen, die finden wir unerlässlich, bevor es mir solche Rechtsgrundlagen starten. Ich hoffe natürlich auch, dass Sie merken, dass ja unser Ziel ganz bestimmt ist, dass wir vorwärts kommen, dass wir etwas wollen, im Grunde ebenfalls, dass wir zum Starten bringen. Aber wir hätten den anderen Weg gewählt. Sie sehen es nicht gleich wie wir. Aber ich hoffe, dass Sie das Verständnis auch für das überbringen, was wir da bei Ihnen auch schon schriftlich beantwortet haben. Danke für das Verständnis.
Danke, wir kommen zur Abstimmung. Wie Sie gehört haben, die Motionärin tut an der Motion festhalten und würde die gerne als erheblich erklären. Die Regierung tut die Antragstellung als nicht erheblich zu erklären. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wir möchten zustimmen, dass die Motion überweisen, wie es die Motionärin fordert. Das machen bitte mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist, vom Regierungsrat die Motion nicht erheblich zu erklären, bitte mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 46 zu 14 mit 0 Enthaltungen die Motion als erheblich erklärt und überwiesen. Wir kommen zum Traktandum 4.2, Motion Vinzenz Arnold Schottorf zur verbesserten Information und Anpassung Rechtsschutz für Grundstückeigentümer bei der Ausscheidung von Gewässerräumen. Herr Landrat Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, besten Dank dem Regierungsrat für die Beantwortung meiner Motion und zweit unterzeichnet SVP Arnold Wiese 65. Die Antwort hat mich nicht begeistert. Das gehört vorweg. Ich teile die Ansicht vom Regierungsrat zum zweiten Teil der Motion, wo es um den nachträglichen Rechtsschutz geht. Ganz und gar nicht bin ich einverstanden, ich aber mit der Antwort zum ersten Teil. Meine Damen und Herren, wenn man weiss, wie grosszügig in gewissen Gemeinden die Gewässerräume ausgeschieden werden und worden sind und sich euch bewusst ist, welche grossen Auswirkungen die massiven Eingriffe in das Eigentumsrecht darstellen, da kann man getrost von einer kalten Enteignung sprechen. Klar ist ja wohl, dass die Ausscheidung von Gewässerräumen sehr weitreichende Baubeschränkungen zur Folge hat und dass auch die sonstige Flächennutzung, namentlich die landwirtschaftliche Bewirtschaftung, eingeschränkt wird. Eine intensive Nutzung ist nicht mehr erlaubt. Dass bei Ausscheidungen von Gewässerräumen gewählte Vorgehen hat selbst versierte Immobilienkenner gefordert, wenn nicht überfordert. Die Ausscheidung ist auf leisen Sohlen dahergekommen. Daher und bezüglich der Auswirkungen werden tief gestapelt. Hierzu kommen noch weitere Beschränkungen des Eigentums, die nebst den Gewässerräumen zu zusätzlichen Belastungen führen. Auch die erwähnten Überlegungen hätte zwingend zu einer verbesserten Einbindung der betroffenen Grundeigentümer führen müssen. Insbesondere hätte für die materielle Enteignung das Bringerprinzip von Seiten des Staates gelten müssen. Geschlossen.
Danke. Die Diskussion ist offen. Wird das Wort verlangt? Das scheint nicht der Fall zu sein von der Regierungsbank. Auch nicht. Kommen wir in dem Fall zur Abstimmung. Der Motionär, wenn Sie sich richtig verstanden haben, haltet fest und beantragt Überweisen von der Motion. Wir würden abstimmen. Wer möchte dem Antrag vom Motionär zustimmen, die Motion zu überweisen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist vom Regierungsrat, die Motion als nicht erheblich zu erklären, soll das bitte machen mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 14 zu 43 mit 2 Enthaltungen die Motion als nicht erheblich erklärt. Wir kommen jetzt zum Traktandum 4.3. Postulat Rodi Kathri Schattorf zur verdichteten Bauweise und Lockerung vom Heimat- und Denkmalschutz. Herr Landrat Kathri, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen. Vorerst bedanke ich mich beim Regierungsrat für die Behandlung des Anliegens und die gleiche Einschätzung für die Angelegenheit. Mit der Änderung des Raumplanungsgesetzes, das im 2014 in Kraft getreten ist, kommen ganz sicher andere und schwierigere Zeiten im Zusammenhang mit Ein- und Auszonung und der Umgang mit Bau- und Kulturland auf uns zu. Wir müssen da andere Wege einschlagen. Es darf uns heute schon klar sein, dass wir in der Vergangenheit mit solchen raren Ressourcen wie Bauland nicht immer überall haushälterisch umgegangen sind.
Verdichtetes Bauen, und das würde ich da klar betonen, hat nicht unbedingt damit zu tun, dass man in die Höhe baut. Vielmehr soll man landschaftsbildlich vertretbar Baulandparzellen besser ausnutzen können. Die erwähnten Parameter, wie wir die heute haben, von Ausnutzungsziffern, Geschossigkeitskennzahlen, Gebäudemassen usw., müssen kritisch hinterfragt werden, da die verhindern, im weitesten Sinne Verdichtung zu bauen. Der Denkmal- und Heimatschutz sollte in der heutigen Zeit gelockert werden. Trotzdem soll in einem vernünftigen Ausmaß das Ganze Platz finden. In zahlreichen Altbaumodernisierungen wird der Heimat- und Denkmalschutz zum Stolperstein. Genau in solchen Umbauprojekten muss anders damit umgegangen werden. Bestehende Projekte, zum Beispiel in Dorfkernen, wie sie praktisch in allen Urnengemeinden vorhanden sind, müssen inskünftig mit gelockerten Vorschriften ermöglicht werden. Es ist nicht zu unterschätzen, dass mit solchen relativ straffen Vorgaben Projekte nicht optimal umgebaut oder eben ausgenutzt werden können und zudem die Baukosten massiv in die Höhe treiben. Dankbar wäre ich, wenn der Regierungsrat schon heute könnte aufzeigen, in welchem Zeitrahmen, als man das Postulat, falls vom Landrat heute überwiesen würde, könnte abgearbeitet werden. Ich danke euch jetzt schon für die Zustimmung, das Postulat zu überweisen.
Danke, Herr Landrat Kattri. Beantragen Sie Diskussion? Herr Landrat Kattri, beantragen Sie Diskussion? Nicht?
Ich beantrage Diskussion, falls sie notwendig ist. Entschuldigung.
Frage 1, stellen Sie einen Antrag stellen, dass Diskussion ist. Ein Antrag, gut. Dann würden wir über den Antrag Diskussion abstimmen. Wer Diskussion will, die Stadt geben, soll das machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie hat mit 57 zu 1 Nein mit einer Enthaltung Diskussion stattgegeben. Diskussion wäre somit eröffnet. Wird Diskussion verlangt? Herr Landrat Alf Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, das Postulat vom Landrat Kattri spricht ein ganz wichtiges Thema an, der sorgsame Umgang mit unserem Boden. Mit dem Anliegen, wie dem verdichteten Bauen oder Erhöhung der Ausnutzungsziffern, kann sich unsere Fraktion durchaus anfreunden. Wir sehen aber im heutigen Planungs- und Baugesetz weitere Ansatzpunkte, auf die man bereits bei der Beratung vom Planungs- und Baugesetz 2009-10 hingewiesen haben. So haben wir damals zum Beispiel gefordert, dass Bauzonen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen sein müssen, dass in Wohnzonen keine neuen privaten Parkplätze errichtet und stattdessen die Autos in platzsparenden Quartierparkhäusern untergebracht werden sollen, dass Parkfelder von verkehrsintensiven Bauten und Anlagen zu bewirtschaften sind und dass Hauseigentümer ohne eigenes Motorfahrzeug vom Bau von Abstellplätzen sollen ausgenommen werden. All die Anträge sind leider auch mit Hilfe der FDP abgelehnt worden. Laut Schätzungen von verschiedenen Experten gibt es zum Beispiel heute in der Schweiz 8 bis 10 Millionen Parkplätze. Das sind mindestens 2 Parkplätze pro Auto. Laut einer Statistik vom Bund sind im Jahr 2009 schweizweit ca. 6'400 Hektare mit Parkplätzen besetzt gewesen. Und das sind nur die grösseren Parkplätze in Tiefgaragen, Einfamilienhäusern und alle anderen Parkplätze mit weniger als 10 Parkfeldern sind da hier nicht mitgezählt. Die offiziell erhobene Parkplatzfläche hat von 1985 bis 2009 um 55,4% zugenommen, während die Wohnbevölkerung nur um 17,5% angestiegen ist. Dazu kommen natürlich dann auch die entsprechenden Verkehrsflächen. Alle Strassen und ihre angrenzenden, nicht nutzbaren Flächen sowie sämtliche Parkplätze beanspruchen zusammen rund 1200 Quadratkilometer, dreimal so viel wie die Gebäude. Allein diese Zahl zeigt, wo man eigentlich ansetzen müsste. Schaut man im Kanton Uri zum Beispiel die Einkaufszentren an, vom Lidl über Aldi bis zum Anor, Telpark und Lamdi, so ist überall Parkfläche grösser als die Grundfläche des Gebäudes. Eine absolute Verschwendung. Dass es auch anders geht, zeigen Zunertor und Coop Altdorf, wo Parkplätze unterirdisch sind. Ein anderes Thema, das sind die Zonenpläne der Gemeinden. Schaut man zum Beispiel den Zonenplan von Altdorf an, so muss man die W4-Zone immer noch suchen, obwohl sie rot eingezeichnet sind. Und die Zone W2 hingegen fallen in ihrer Grösse richtig auf. Das Flühlen, da habe ich zufälligerweise Zahlen gerade gefunden, ist die W2-Zone 17 Hektare gross und die W3-Zone nur 1,5 Hektare. Höhere Ausnutzungsziffern gibt es überhaupt nicht. Und es wird nach wie vor munter weitergehäuselt. Warum so viel Fläche für landverschwendende Einfamilienhäuser? Die meisten Untergemeinden haben allgemein zu grosse Flächen als Bauzone ausgeschieden und das ladet eben zur Verschwendung ein. Die Zersiedlungsinitiative, wo zurzeit dafür Unterschriften gesammelt werden, fordert unter anderem günstige Rahmenbedingungen für nachhaltige Formen vom Wohnen und Schaffen in kleinräumigen Strukturen mit hoher Lebensqualität und kurzen Verkehrswegen, also nachhaltige Quartiere, eine Siedlungsentwicklung nach innen, die im Einklang steht mit hoher Lebensqualität und besonderen Schutzbestimmungen und Kompensation von Neueinzonungen durch Auszonungen an einem anderen Ort. Ich freue mich da ja bereits auf die Unterstützung von der FDP. Ein anderes Thema von der Bodenverschwendung, das sind Zweitwohnungen, wo ja auch in den Urnergemeinden, in 9 Urnergemeinden die Limite von 20% überschritten. Auch da sind konkrete Massnahmen gefordert. Nicht vergessen sollten wir auch die 3 Golfplätze Realb, Andermatt, Hospital und Seedorf, wo zusammen mehr als 150 Hektare Land beanspruchen, wo grossenteils ganz direkt an der Landwirtschaft verloren gegangen ist. Können wir uns das wirklich weiterhin leisten? Mit der Anpassung vom Planungs- und Baugesetz und dem Richtplan als geänderte Raumplanungsgesetz vom Bund wird der Rat ja schon nächstens Gelegenheit haben, in dieser Frage Farbe zu bekennen. Auch in diesem Zusammenhang sind Fragen von Rudi Kattri zu beantworten. Wir bedauern, dass der Rudi Kattri sie an sich sinnvolle Vorstoss mit Themen angereichert hat, die nichts mit dem Landverbrauch zu tun haben. Wir können uns nicht ganz am Eindruck erwehren, dass das Thema als Vorwand genutzt wird, um unbequeme Heimatschutz- und Denkmalschutzvorschriften auszuhebeln. Das wollen wir in unserer Fraktion aber nicht. Darum können wir den Vorstoss nur unter Vorbehalt unterstützen. Danke.
Danke. Das Wort ist weiter frei zu dem Postulat. Frau Landammer, Heidi Zkraken, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich sehe schon, dass wir eine interessante Diskussion geben, wenn wir den Vorstoss dann beantworten. Sie verstehen, dass ich mich nicht auf eine materielle Diskussion jetzt einlasse, weil die Antworten vom Regierungsrat ja noch nicht einmal vorliegen. Aber selbstverständlich ist der Regierungsrat bereit, sämtliche Fragen, die gestellt sind, zu beantworten. Und warum ich das Wort ergreife, ist die Frage vom Herrn Landrat Kattri, in welchem Zeithorizont Sie die Antwort können erwarten. Sie wissen ja, dass der Richtplan muss angepasst werden. Das Planung- und Baugesetz ist jetzt auch vom Landrat Alf Arnold angesprochen worden. Wir haben dort eine Vernehmlassung abgeschlossen bzw. Mitwirkung abgeschlossen, sind in der Auswertung und stellen fest, dass wir dort auf gute Resonanz stoßen. Jetzt gibt es aber eine neue Situation und die stellt sich wie folgt dar. Das Bundesamt für Statistik tut alle 4 Jahre die Bevölkerungszahl und Bevölkerungswachstum erheben. Und das wird irgendwie im Frühling 2016, also hier wieder der Fall sein. Es ist denkbar, dass das unter Umständen Auswirkungen hat auf den Kanton Uri. Wenn wir mehr Bevölkerungswachstum haben, gibt es andere Ausgangslage mit Bauzonenkapazitäten und so weiter. Das heisst, dass wahrscheinlich der April als Behandlungstermin für Richtplan und Planungs- und Baugesetz ich möchte hinterher schieben, weil ich möchte nicht, oder der Regierungsrat möchte natürlich nicht, dass wir
eine Ausgangslage zu schaffen, einen Richtplan, der 15-jährige Beständigkeit ja etwas hätte, wo man dann allenfalls nachher muss sagen, man hätte nie wie zahlen können. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, diese Antworten hier möchte ich gleichzeitig bringen, wie das Planungsbaugesetz und der Richtplan. Weil das hat einen Zusammenhang. Wir haben im Richtplan ja all diese Fragen beantworten. Und es macht Sinn, dass ich Ihnen das gleichzeitig bringe. Weil es gibt so eine Einheit, wo man miteinander selbst sehen und auch den Gesamtüberblick hat mit dem Richtplan. Aber selbstverständlich gibt es einen separaten Bericht zu dem. Also Sie werden nicht messen, im Richtplan Ihre Antworten suchen. Also ich gehe davon aus, dass im August das so der Fall wird sein.
Danke, wird das Wort weiter verlangt. Scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer das Postulat möchte überweisen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 55 gegen 5 das Postulat überwiesen. Wir kommen zum Traktandum 4.4, parlamentarische Empfehlung. Peter Simmer-Altdorf zur Veröffentlichung vom Standort für öffentlich zugänglicher Defibrillatoren. Es ist gegangen. Frau Landrätin Simmer, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich beim Regierungsrat für die Empfehlung, meinen parlamentarischen Vorstoss zur Veröffentlichung des Standorts für öffentlich zugänglicher Defibrillatoren zu überweisen. Trotzdem noch zwei, drei Anmerkungen dazu. In seinen Ausführungen tut der Regierungsrat festhalten, dass die sofortige korrekte Kompression vom Thorax und die Alarmierung vom Rettungsdienst lebensrettend sind. Ich bin überzeugt, dass wir uns alle darüber sehr wohlbewusst sind. Gerade deshalb ist so eine Veröffentlichung von diesem Standort als eine zusätzliche lebenserhaltende Massnahme zu verstehen. Die Aussage vom Regierungsrat, dass im Ernstfall Zeit für einen Ausdruck von der Liste fehlt, finde ich sehr speziell und kommt mir vor, als wäre das Argument gesucht. Es bestünde ja beispielsweise die Möglichkeit, die Listen im Vorfeld auszudrucken und aufzuhängen oder eine zweite Person mit der Aufschaltung zu beauftragen. Auch der Umstand, dass die Mehrheit der Patientinnen und Patienten sich bei einem Herzstillstand daheim befindet, ist meiner Meinung nach nicht relevant. Relevant ist aber, dass mit schneller Intervention alles Menschenmögliche ausgeschöpft wird, um Leben zu retten. Das Aufschalten dieser Liste kann das im Ernstfall ein verhältnismässig kleiner Aufwand mit grosser Wirkung sein. In diesem Sinn danke ich Ihnen, wenn Sie mithelfen, diese parlamentarische Empfehlung zu überweisen.
Danke. Beantragen Sie Diskussion?
Ja. Weiss nicht.
Gut, Sie haben gehört, Antrag für Diskussion. Wer Diskussion möchte stattgeben, bitte mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 56 zu 1 mit einer Enthaltung Diskussion stattgegeben. Wird das Wort verlangt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Entschuldigung, Frau Gesundheitsdirektorin, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Ich glaube, ganz wichtig ist bei dem Überweisen auch, dass man sich einfach bewusst ist, dass die Listen alleine die Bevölkerung auch in einer falschen Sicherheit wiegen. Es wird heute sogar im Fernsehen Werbung gemacht für Defibrillatoren. Jedermann kann so ein Gerät anschaffen. Und wie Sie ja in der Beantwortung gelesen haben, es besteht kein Anspruch auf Meldepflicht und Vollständigkeit. Und damit ist das gefährlich, wenn man einfach nur Listen setzt oder allenfalls sogar über eine App die Leute motiviert. Sie sollen dann bitte über eine App schauen, wo jetzt der nächste Defi hängt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich bewusst ist, wenn man in so einer Situation wäre. 144 anrufen, die Instruktionen anhören, die können einem sofort sagen, was zu machen ist. Aber selbstverständlich tun wir die Standorte, die bekannt sind, tun wir aufs Internet aufschalten. aber mit dem ganz klaren Wissen, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, das ist etwas, was man ganz wichtig muss vorstreichen muss. Und darum ist es mir eigentlich viel, viel wichtiger, die Aussage 144 anrufen und die Instruktion der Fachleute anhören.
Danke. Wenn die Diskussion nicht mehr verlangt wird, kommen wir zur Abstimmung. Wer das Postulat gerne überweisen möchte, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer gegen die Überweisung ist, mit dem Minus. Entschuldigung, parlamentarische Empfehlung. Wird parlamentarische Empfehlung wieder überweisen? Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 55 gegen 3, mit 2 Enthaltungen der Überweisung zugestimmt. Wir kommen zum Traktandum 5, Fragestunde. Es sind 5 Fragen eingegangen. Ich werde im Vorfeld noch einmal den Hinweis machen. Ich habe es das letzte Mal schon gemacht. Bitte beachten Sie die Eingabefristen. Die Eingabefrist ist klar definiert. Am Morgen, um 7:30 muss die Dienstag Morgen, am Vortag von der Landratssession, muss die Eingabe gemacht werden bei der Regierung. Und ich bitte Sie in Zukunft, sich, wie es in der GO innen geschrieben ist, kurz und klar die Fragen zu formulieren. Wie gesagt, es sind 5 Fragen eingegangen. Die erste Frage kommt vom Landrat Alf Arnold Altdorf zur Landbedarf vom LKW-Terminal Rheinecht.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der Abstimmungszeitung vom Schweizerischen Gewerbeverband zur Abstimmung über die zweite Gotthardtunnelröhre steht wörtlich: Ohne zweite Röhre entstehen in den Schweizer Alpentälern die grössten Verladeanlagen Europas, grösser als die beim Eurotunnel. Und daneben steht das Luftbild von einem von diesen Terminals, wahrscheinlich dem beim Nordportal bei Folkestone. Und meine Frage ist, wie verhalten sich die Grösse von diesen Eurotunnel-Terminals von Folkestone und Coquel zur geplanten Anlage im Rheinecht?
Danke. Die Frage ging an den Baudirektor. Sie haben das Wort.
Geschätzte Damen und Herren, die Quelle ist www.eurotunnelgroup.com.uk, also United Kingdom. Dort drauf steht, dass die Terminalanlagen in der Nähe von Cheriton bei Folkestone, die haben eine Landfläche von 1.500.000 Quadratmeter. Die Anlagen bei Coquel, etwas heute, das ist in der Nähe von Calais, 6.500.000 Quadratmeter. Die da hinten, wenn wir jetzt die grösste Variante nehmen, die Astra hat, mit 61.000 Quadratmeter, ist etwa gegenüber Folkestone 25 Mal kleiner, gegenüber Coquel 107 Mal kleiner. Wenn man die kleinere Variante nimmt, mit der Variante Uri, die 37 Quadratmeter hat, wird sich das entsprechend verändern. Wir haben eine Folie, Sie sehen etwa das Verhältnis. Grün ist Uri, das andere ist Folkestone. Dort nachzulesen, also die Aussage stimmt nicht. Hat sich übrigens auch das Astra dagegen verwahrt, weil sie gesagt hat, das stimmt nicht.
Danke, wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Eingereicht vom Landrat Christoph Schiewig-Flehle. Frage zur Bürgersprechstunde KISP. Das geht. Ja, Herr Schiewig, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei der Lektüre von der Medienmitteilung von der GSUD vom 15. Dezember bin ich über die Bürgersprechstunde KISP gestolpert. In der Mitteilung steht, dass Frau Regierungsrätin Bär besorgte Bürgerinnen und Bürger Fragen rund um KISP beantwortet. Es wird dabei aber klar erwähnt, dass es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht um Inhalt von Einzelfällen darf gehen. Meine Frage ist, um was für Themen könnte es denn sonst gehen? Oder anders gefragt, was ist das konkrete Ziel der Sprechstunde und welche Rolle nimmt die Regierungsrätin dabei ein? Danke für die Beantwortung.
Danke. Das Wort ging der Frau Gesundheitsdirektorin Barbara Bär.
Ja, Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, in den Medien und auch im Gespräch ist immer wieder eigentlich das Wort gekommen, man ist hilflos und man kann sich nicht wehren gegenüber der KISP. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Bedenken und die Sorgen von der Bevölkerung ernst genommen werden. Und die will ich ernst nehmen. Darum habe ich auch die Bürgersprechstunde eingeführt. Damit soll die Möglichkeit gegeben werden, dass eben Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Zusammenhängen ein Problem haben, dass die bei mir vorbeikommen können und das darlegen können. Bei dieser Bürgersprechstunde geht es in keinster Art und Weise darum, um Falldiskussionen zu führen. Das habe ich ja auch in den Medien so bekannt gegeben. Sondern da geht es darum, ob es aufsichtsrechtliche Aspekte sind, dass sich jemand nicht ernst genommen fühlt, dass sich jemand nicht korrekt behandelt fühlt, dass jemand zu lange auf Antwort wartet. All das, was bei der Bevölkerung einfach so auf der Empfindungsebene auch laufen tut. Und das ist der Grund von dieser Sprechstunde. Und damit will ich genau den Puls können fühlen, derige Situationen, derige Rückmeldungen aufnehmen und dann auch bei den entsprechenden Stellen können die Rückmeldung geben, dass die Leute auch eine Antwort zu gut haben. Das ist der Sinn von der Bürgersprechstunde. Auf der anderen Seite habe ich auch den Sorgenbriefkasten eingerichtet, wo ebenfalls besorgte Bürgerinnen und Bürger auf dem schriftlichen Weg können an mich gelangen und wir können ihre Situation darlegen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, und das mache ich auch, wenn die Leute das Gefühl haben, sie können mir jetzt ihren Fall schildern, dann tue ich sie darauf hinweisen, dass sie auf jeder Verfügung auch Rechtsmittelbelehrung haben, dass sie Beschwerden machen können und dass für die Beurteilung des Falls das Obergericht zuständig ist. Ich kann Ihnen auch die Rückmeldung geben. Am Montag hat die erste Sprechstunde, das Zeitfenster, stattgefunden. Es hat sich bereits eine Person bei mir gemeldet. Das war ein sehr gutes Gespräch, ein konstruktives Gespräch. Und ich glaube, das ist genau das, was ich eigentlich als Ziel mir gesetzt habe, eben die Leute können anhören und die Situationen können aufnehmen.
Danke, wir kommen zur dritten Frage, eingereicht vom Landrat Alex Inderkum zur Abschaffung der Heiratsstrafe. Herr Inderkum, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die CVP-Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe kommt am 28. Februar vor das Stimmvolk. Die steuerlichen Nachteile von Ehepaaren sollen mittlerweile in fast allen Kantonen beseitigt worden sein. Heute betreffe die Heiratsstrafe nur noch rund 80'000 Paare, vor allem von Serien mit überdurchschnittlichem Einkommen. Würde man ihnen steuerlich entgegenkommen, käme das allein auf Bundes-, Kantons- und Gemeindesebene auf bis zu 2,3 Milliarden. Können Sie abschätzen, wie viele Paare im Kanton Uri in Genuss dieser Initiative kämen und wie hoch die in Uri entstehenden Steuerausfälle wären?
Danke. Das Wort geht an Herrn Finanzdirektor.
Ja, Präsident, meine Damen und Herren, abschätzen nur ganz schwierig. Das nehmen wir vor dem Hintergrund, nur eine Vorausbemerkung. In Kanton Uri haben wir die Heiratsstrafe für die kantonalen Steuern, Gemeindesteuern, Kirchensteuern umgesetzt. Also die gibt es dort nicht. Aber wir haben natürlich auch die direkte Bundessteuer. Und dort mit der Progression kann es natürlich sein, dass auch in Kanton Uri ein paar werden darunter fallen. Jetzt, wie viel sind das? Wenn man das genau wissen will, müsste ich jetzt die Steuerverwaltung beauftragen, alle Doppelverdiener Steuererklärungen durchzuchecken, eine Schattenrechnung zu machen mit allen Absätzen, wer fällt da drunter. Das wäre ein bisschen unverhältnismäßig. Haben wir aber gleich erlaubt, zusammen mit dem Steuerverwalter mal eine grobe Abschätzung zu machen, nämlich aufgrund des Anhaltspunkts von diesen 80'000 Paar, die sie jetzt abgerechnet auf Kanton Uri, wären das etwa 400 Ehepaar, die das könnte betreffen. Vielleicht sind es auch noch ein paar mehr. Es ist noch schwierig zu sehen, was genau ist, aber ganz grob, irgendwie zwischen 400 und 600, würde ich jetzt mal abschätzen. Vom Betrag her ist es so, dass ein Kanton Uri, was die Bundessteuer betrifft, 17% können wir ja mit behalten. Auch da, wir haben ja keine statistische Angaben, aber wenn ich jetzt ganz grob eine Schätzung würde wagen, ist das irgendwo zwischen 50 und vielleicht 200'000 Franken drin, wo das könnte ausmachen. Aber es ist wirklich eine grobe Aussage, wo eine Schätzung ist, dass man nicht gesagt hat, es geht nicht um Millionen, es ist aber auch nicht gerade gar nicht.
Danke. Wir kommen jetzt zur zweitletzten Frage, eingereicht vom Landrat Ludwig Loritz zum Thema Plakatierung. Herr Loritz, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, in den Zeiten vor Wahlterminen kann man feststellen, dass ein stark frequentierter Verkehrswege entlang von der Strasse oder an der Kandelaber, so zum Beispiel die Schattdorf entlang von der Gotthardstrasse oder an der Industriestrasse, aber auch außerhalb vom Baugebiet, zum Beispiel in der Schöllen, Wahlplakate angebracht werden. Gemäss der Verordnung über die Strassensignalisation, Artikel 99, bedarf das Anbringen von Strassenreklamen an einer Bewilligung von der kantonal zuständigen Behörde. Im Kanton Uri liegt die Zuständigkeit bei der Baudirektion. Ich ersuche deshalb um die Beantwortung von folgenden Fragen. Erstens, besteht im Kanton Uri eine für alle Parteien gleichermaßen zugängliche Information über das Anbringen von Wahlplakaten, z.B. in Form von einem Merkblatt? Zweitens, wie werden Plakate gehandhabt, die ohne entsprechende Bewilligung angebracht worden sind oder die nicht den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien entsprechen? Ich danke für die Beantwortung meiner Fragen.
Danke. Es ist noch eine zweite Frage gegangen, die ähnlich zu diesem Thema. Ich mache den Vorschlag, dass man diese Frage auch gerade stellen würde, dass nachher der Herr Büdirektor das halt noch als Gemeinsames beantworten kann. Eingegangen ist noch eine Frage vom Landrat Vinzenz Arnold Schattdorf, auch zum Thema Plakatierung. Herr Landrat Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Als erstes möchte ich noch danken, dass die Regierung meine verspätete Frage noch angenommen hat. Es hat eben das Plakatieren ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Als Cyberplakatieren ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber ich sehe, ich habe einen gesunden tiefen Schlaf gehabt. Ich bin ein bisschen so aufgeregt. Ausnahmeregelung für das Aufstellen von Plakat bei Wahlen und Abstimmungen. Mit Schreiben vom 3. September hat der Baudirektor eine Ausnahmeregelung für das Plakatieren bei Wahlen und Abstimmungen erlassen. Bereits wenige Monate später, am 23. Dezember, hat er in Eigenregie wieder geändert. Der Hauptunterschied von der ersten zur zweiten Regel ist die Ergänzung, dass einfache Kunststoffplakate an den Kandelaber montiert werden dürfen. Es ist wohl ein Schelm, der denkt, dass der Baudirektor hier zugunsten seiner Partie die Änderung vorgenommen hat. Jedenfalls hat die Neuerung weder zu mehr Klarheit und Ordnung noch zu mehr Sicherheit beitragen. Im Gegenteil, speziell die durch Wind und Wetter heruntergefallenen Kandelaberplakate beeinträchtigt die Verkehrssicherheit nicht unwesentlich. Jetzt zu den Fragen. Der Baudirektor hat die erwähnte Regelung in Eigenregie erlassen. Ist das nicht eine Kompetenzanmassung, dass es ja schließlich euch um Verkehrssicherheit bei der euch die Sicherheitsdirektion ein Wörtchen mitreden hätte? Ist dem Baudirektor der Plakatwildwuchs aufgrund der heruntergefallenen Kandelaberplakate euch aufgefallen? Ist der Baudirektor bereit, die Regelung mit dem Kunststoffplakat an den Kandelaber wieder rückgängig zu machen, damit endlich der Strasse wieder mehr Ordnung und Sicherheit besteht? Herr Geschlossen.
Danke, Herr Baudirektor. Ich bitte Sie, die zwei Fragen zu beantworten.
Ja, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, zuerst habe ich mich wirklich gefragt, wenn ich jetzt da meiner Partei hätte helfen können, als ich den Witz von Ihnen ja gelesen habe. Könnte ja nur sein, dass jemand von meinen Kolleginnen und Kollegen im Kunststoffhandel tätig wäre. Es geht ja um die Kunststoffplakate. Hat jetzt nicht gewerkt. Nein, Spass beiseite. Zuständig bin ich. Das ist das Strassengesetz und Reklameverordnung, die das sagt. Wir tun an sich in der Signalisationsgruppe mit der Polizei zusammen immer das im Vorfeld anschauen. Es ist aber noch eine spezielle Situation. Im letzten Herbst haben wir müssen einmal korrigieren oder Trüge erteilen an der FDP, weil das Plakat nicht ganz so sauber gestanden ist. Und dann haben wir gesagt, ja, wie wollen wir das machen? Jetzt kommen den ganzen Haufen Wahlen auf uns zu. Jetzt tun wir doch einmal, dass allen Partien und allen Gemeinden und allen Organisationen schriftlich zustellen. Und das ist dann eigentlich die sogenannte Richtlinie geworden. Wir haben eigentlich eine interne Richtlinie, wo wir aber eigentlich abrufen und haben die das aufs Papier gebracht. Das war eigentlich der erste Teil, den wir gemacht haben, um die Frage vom Herrn Landrat Loretz zu beantworten. Zweite, wir verlangen keine Bewilligung. Wir haben gesagt, so sollen wir es machen. Die, die es so machen, ist wieder okay. Wenn es Widerhandlungen gibt, die gravierend sind, dürfen wir die wegräumen. Dürfen meine Leute die wegräumen. Also man geht nicht von der Bewilligungsverfassung aus. Wenn es spezielle Plakate gibt, zum Beispiel für Reklame etc., sind sowieso die Standortgemeinden zuständig. Und dann dürfen wir Polizei und Baudirektion allenfalls eine Stellungnahme abgeben zuhanden der Gemeinden. Mit diesen Kandelaber war die Idee gewesen, von Viktor Arnold, glaube ich, Herr Landrat, mit Ihnen noch in die Schule, wo eigentlich gesagt hat, wir haben neuerdings die Kandelaber, die am Kanton gehören. Die Strassenlampen sind ja mit einer neuen Regelung, wo sie wissen, dass zum Eigentum vom Kanton wurde. Dürfen wir doch die offerieren, dass man die für Plakatwand benutzen kann. Weil wir wissen, dass sehr viel auf uns zukommt. Und das zeigt sich jetzt bei den Abstimmungen und bei den Wahlen. Und wir wollen auch Leute, die aus Reklamezwecken für Unternehmungen oder sonst wie Veranstaltungen auch noch Platz bieten. Und darum haben wir die Kandelaber zur Verfügung gestellt. Und es ist keine Sicherheitsfrage. Nach Rückmeldungen von meinen Leuten war nicht der Wind schuld, es war letzte Zeit nicht so viel Föhn, sondern die sind einfach runtergerissen worden. Übrigens mehrheitlich offenbar von unserer Partei, habe ich auch nicht gewusst, aber ist mir gesagt worden. Und es ist dann nicht einer von der Baudirektion, der in meiner Partei war, sondern der das mir gesagt hat. Das ist jetzt ein bisschen eine Tatsache. Und die letzte Frage, nein, wir lassen es so, ich will es nicht ändern.
Danke. Ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, noch zum Thema Fragestunde da noch den Hinweis machen. Die nächste Februar-Session findet ja am Donnerstag statt. Dort wäre die Eingabefrist für Fragen am Mittwoch, 24. Februar, morgen um 7:30 Uhr. Also wieder ein Tag vor der Session. Wir wären am Schluss der heutigen Session. Erlauben Sie mir noch zwei, drei Mitteilungen zu machen. Im Anschluss an die Session am 14:45 Uhr. Wurde die Sitzung der Paritätischen Kommission im Wandersaal stattfinden. Anschliessend an diese Sitzung wäre die Sitzung der Ratsleitung. Ich möchte hier auch noch den Hinweis machen, Sie haben die Einladung bekommen für die Skirennen, Ziri Uri. Die Anmeldefrist ist am 12. Februar. Bislang haben sich leider nur zwei Personen angemeldet. Ich möchte Sie hier auffordern, an dem Skitag, wo wir ja von Ziri her eingeladen sind, teilzunehmen. Dann auch noch ein weiterer Punkt, der Sportevent am 21. Februar 2015 in Andermatt. Auch dort möchte ich Sie ermuntern, an diesem Sportevent teilzunehmen. Ich danke dabei schon an der Sportkommission, dass sie da etwas organisiert hat. Ich wünsche Ihnen schöne und hoffentlich erholsame Fasnachtszeit. Bleiben Sie gesund und nehmen Sie es nicht allzu tragisch. Herzlichen Dank für das Mitwirken. Damit wäre die Session geschlossen.